Darf ich vorstellen, der Heilige Geist. Wir sind immer noch bei dem Thema. Und heute möchte ich mit euch einen Text aus dem Epheserbrief mir anschauen. Das ist eine Gemeinde, die Paulus eine ganze Zeit begleitet hat. Wir können das in Apostelgeschichte 19 nachlesen. Da war eine Gemeinde, die zunächst eine halbe Geisterfahrung gemacht hat und dann durch die Predigt von Paulus gemerkt hat, okay, mit dem Heiligen Geist ist das noch ein bisschen anders als das, wie wir das verstanden haben. Und er begleitet diese Gemeinde dann eine ganz lange Zeit und später schreibt er einen Brief an diese Schwestern und Brüder. Und da soll es heute um einen Text gehen, der mit dem Thema Heiligen Geist ganz, ganz viel zu tun hat, hoffentlich. Ich hoffe, dass ihr das während der Predigt merkt. Wir haben ja jetzt über vieles nachgedacht, dass der Heilige Geist von Jesus ausgesandt wird, also nicht irgendwie ein nebulöses Wesen ist. Wir haben den Heiligen Geist als Person beschrieben, wir haben über die Gaben des Geistes beschrieben. Und heute möchte ich mit euch über das Thema nachdenken, wie kann man in der Fülle des Heiligen Geistes beständig leben? Wie vom Heiligen Geist erfüllt bleiben, habe ich das mal hier genannt. Und so einen Tankdeckel quasi als Bild dafür, wie kann man denn mit dem Heiligen Geist leben? Die Epheser haben eine Erfahrung gemacht, das können wir Apostelgeschichte nachlesen, also Hausarbeit, Apostelgeschichte 19 nachlesen, die Erfüllung der Gemeinde in Ephesus mit dem Heiligen Geist. Sie sind mit dem Heiligen Geist getauft worden und haben in neuen Sprachen gebetet und all solche Themen. Und da muss Paulus später einen Text schreiben, wo er sie nochmal ermahnt, stopp Leute, das war nicht eine einzige Erfahrung, sondern es geht immer weiter. Aber wie soll das geschehen? Soll das durch die vollmächtige Handauflegung passieren? Soll das durch irgendwelche bestimmten christlichen Kongresse passieren? Oder was hat Paulus da im Sinn, wenn es darum geht, in der Kraft des Heiligen Geistes zu bleiben, beständig in der Kraft des Geistes zu bleiben? Ich bitte dich mal die erste Folie vom Bibeltext aus dem Epheserbrief. Epheser 5, Vers 15 bis 21. Da sagt Paulus, nach einer langen Reihe von anderen Ermahnungen, schaut nun genau hin, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Nutzt die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Deshalb werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und zwar betrinkt euch nicht mit Wein, worin Haltlosigkeit ist. Ja, es ist so. Jetzt kannst du euch drehen. Das ist so, wenn man zu viel Wein trinkt, dann führt das zu Haltlosigkeit. Luther übersetzt, habe ich da was falsch geschrieben? Nee, ne? Okay, ich freue mich, dass ihr euch aufreut. Luther übersetzt, glaube ich, Liederlichkeit. Das Wort konnte ich ja gar nichts mit anfangen, da muss ich nochmal nachgucken. Also Haltlosigkeit. Aber jeder, der schon mal einen Vollrausch hatte, weiß, was hier gemeint ist. Ja? Also der eine oder andere mag da vielleicht nachher Zeugnis. Nee, lieber nicht. Nee, das war ein Witz. Sondern lasst euch abfüllen durch den Geist, schreibt Paulus. Lasst euch abfüllen durch den Geist. Und jetzt geht's los. Indem ihr zueinander sprecht in Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern, indem ihr dem Herrn in eurem Herzen singt und mit Liedern preist, indem ihr immer für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus dem Gott und Vater dankt und indem ihr euch einander unterordnet in der Furcht vor Christus. Eigentlich wird nach Vers 20 häufig ein Cut gemacht. Könnt ihr mal bei Luther reinschauen. Da haben die Leute aus der Luther-Übersetzung haben dann eine neue Überschrift gesetzt. Da geht es um die Unterordnung zwischen Mann und Frau. Aber ich glaube, dass dieser Text, das werde ich nachher auch versuchen zu erklären, hier noch mit dazugehört. Dass quasi Paulus hier etwas in einer langen Reihe schreibt und dann geht es um die Ordnung innerhalb der Gesellschaft, wozu er etwas dann sagen will. Das werde ich gleich versuchen zu erklären. Also wie gesagt, Paulus kennt die Gemeinde gut. Und er sagt also hier drei Aufforderungen an die Epheser, drei Imperative. Schau genau hin, nutze die Zeit aus und lass dich abfüllen. Der erste Punkt, schau genau hin, wie du dein Leben führst oder wie ihr euer Leben führt. Und dann stellt er gegenüber die Weisen und die Unweisen. Und da geht es nicht darum, dass die Schlauen bei Gott eine bessere Chance haben als die Dummen. Das ist nicht hier gemeint. In der jüdischen Weisheit geht es darum, dass wir den Willen Gottes erkennen und dass wir den Willen Gottes dann auch tun. Das ist Weisheit im jüdischen Sinne. Den Willen Gottes erkennen und den Willen Gottes dann auch tun. Man kann ja erkennen, den Willen Gottes kann man nachlesen und so weiter. Aber das Volk Gottes hat sich immer wieder davon entfernt. Sie haben teilweise dem äußeren Anschein nach die Gesetze alle gehalten. Da konnte jeder seinen Haken dran halten. Die Pharisäer waren die beste Clique davon. Alles richtig gemacht. Und doch daneben. Sie haben den Willen Gottes nämlich nicht getan, weil es Gott nicht darum geht, Gesetze einzuhalten, sondern Gott geht es um Beziehung. Gott geht es um Leben, das aus dieser Beziehung zu ihm heraus fließen soll. Also die Unweisen. Was bei Paulus, er hatte das vorher im Epheser 5 an einigen Stellen schon angedeutet, was auch aus seiner Sicht Unweisheit ist. Nämlich zum Beispiel das Leben in Unzucht und jeder Art Unreinheit oder Habsucht oder das schandbare, närrische oder lose Reden. Das waren einige Punkte, die Paulus vorher schon erklärt hat. All diese Dinge machen deutlich, ich habe mich ein Stück weit aus der Beziehung zu Gott entfernt. Ich habe nicht den Heiligen Geist in meinem Leben Raum gegeben, wenn ich anfange, solche Dinge wieder zu tun. Und auch, wenn Paulus das den Christen sagen muss, die er so lange begleitet hat, stehen wir als Christen auch immer in der Gefahr, dass wir auch in diese Dinge wieder hineinfallen. Vielleicht gar nicht von jetzt auf gleich das merken. Und das ist unweise, weil es eben nicht dem Willen Gottes entspricht. Was kann Paulus noch meinen mit Unweisheit? Ich habe an den Galaterbrief gedacht. Der Galaterbrief ist auch ein, wo Paulus von Leuten schreibt, die quasi sagen, jetzt müsst ihr wieder durch die Einhaltung des Gesetzes, indem ihr euch beschneiden lasst, müsst ihr Christus nachfolgen. Das ist der Wille Gottes, sagen da einige Leute. Und Paulus flippt fast aus. Er sagt, wenn ihr das tut, wenn ihr euch dieser neuen Gesetzlichkeit unterordnet, dann lebt ihr als Unweise, weil ihr seid zur Freiheit berufen. Das ist eins der Schlagworte bei Paulus. Christus hat uns zur Freiheit erkauft. Nicht, dass wir wieder neu unter der Decke der Gesetzlichkeit leben, sondern dass wir aus der Kraft des Heiligen Geistes den Willen Gottes erkennen und aus Liebe tun. Das ist das, was der Wille Gottes ist. Gott will uns ein neues Herz schenken, das seine Gebote liebt, das seine Gebote gerne tun will. Das ist das, was Gott uns schenken will. Und nicht eine neue Gesetzlichkeit, so nach dem Motto, jetzt habe ich diese ganzen Gebote gut eingehalten, jetzt bin ich ein guter Christ. Ihr könnt auch mal die 10 Gebote zum Beispiel als Verheißung lesen. Wenn diese Liebe in dir lebt, dann wirst du die Gebote Gottes halten. Wenn ich zum Beispiel meine Nachbarn liebe, dann werde ich ihn nicht bestehlen. Wenn ich meine Frau liebe, dann werde ich nicht die Ehe brechen. Wenn ich dich auf der Straße treffe und die Liebe Gottes in mir lebt, dann kann ich dir nicht den Schädel spalten. Ich bin immer wieder froh, was das bei euch auslöst. Ja, genau, früher bin ich mit einer Keule durch die Stadt gelaufen. Nein, das war ein Witz. Ja? Die Frage ist also, ob das fleischgewordene Wort Gottes, wie die Bibel es nennt, Jesus Christus, ob der in deinem Fleisch erkennbar wird. Das sage ich nochmal, weil es so wichtig ist. Die Frage ist, ob das fleischgewordene Wort Gottes, Jesus Christus, in deinem und in meinem Fleisch sichtbar wird. Das ist die Frage. Und das ist so gewissermaßen, wenn Paulus dazu auffordert, schaut euch das genau an, wie eure Lebensführung ist. Wenn du dir mal so einen geistlichen Spiegel vorstellst, was lebe ich denn jeden Tag so zusammen? Und wenn du dann so merkst, wie ich reagiere, was ich tue, was ich mache, was in meinem Leben etwas bewirkt, ist das Christus, der da deutlich zum Vorschein kommt, der anfängt zu leuchten durch einen neuen Charakter, durch eine neue Identität, oder ist das immer noch wieder das Alte, was da hochkommt, der alte Adam, wie Paulus es nennt? Und das soll dich nicht in Verdammnis führen, sondern es soll dich in die Gegenwart Gottes führen und sagen, Gott, an der Stelle brauche ich mehr von deinem Geist, wenn du merkst, da passt was nicht. Jesus hat selber ganz oft an Punkten oder an einem entscheidenden Punkt in seinem Leben ein Problem gehabt, als er nämlich 40 Tage gefastet hatte. Er war in der Wüste gewesen und hatte richtig Hunger und dann wird er versucht. Dann ist der Moment, wo das in Frage steht. Wie werde ich mich jetzt verhalten? Er wird gefragt zum Beispiel, da geht es um die Frage nach dem, der neuen Identität, die er hat. Er hat in der Taufe erlebt, wie der Heilige Geist auf ihn gekommen ist und wie er den Zuspruch erlebt hat, du bist der geliebte Sohn. Und dann kommt der Moment, wo das in Frage steht. Wo er sagt, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Brote in diese Steine in Brote. Also wo es darauf ankommt, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, wenn du wirklich der Geliebte bist, dann beweis es jetzt. Und wenn er das getan hätte, wenn er sich darauf eingelassen hätte, seine Identität zu beweisen über das, was er tut, dann hätte er nicht mehr aus der Liebe gehandelt, sondern er hätte angefangen, irgendwie etwas zu produzieren. Das ist die Frage, wenn du dein Leben anschaust, was macht dich aus? Macht dich das aus, was du tust? Dein Beruf? Dein Hobby? Die andere Frage, die Jesus hier gestellt wird, er könnte doch die ganzen Königreiche haben, wenn er sich nur vor ihm niederbeugen würde. Da geht es um die Frage nach dem, was ich habe. Ist das, was du hast, das, was dein Leben ausmacht? Dein materieller Besitz, vielleicht deine Schönheit, deine akademischen Errungenschaften? Ist das etwas, was, wenn du in deinen geistlichen Spiegel schaust, was dir da entgegenspiegelt, wo du merkst, eigentlich ist meine ganze Identität, baue ich darauf auf, was ich beruflich erreicht habe. Wenn mir das mal jemand nehmen würde, dann würde mein Kartenhaus zusammenbrechen. Und Gott möchte, dass du, wenn du in den Spiegel schaust, deine Lebensführung überprüfst, dass du stehen kannst in der Liebe des Vaters. Das ist das, was Paulus vorher sagt, im Epheser 5 am Anfang dieser Ermahnung, wo er sagt, als Geliebte Gottes, und dann fängt er an, diese ganze Ermahnung an die Gemeinde zu geben. Als Geliebte Gottes, das ist das einzige Fundament, was dich durch die Zeit tragen kann, was dich im Leben und im Sterben halten kann. Die Liebe des Vaters, die in Jesus Christus offenbar worden ist, nichts anderes. Und auch nicht das, was andere über dich denken. Jesus wurde herausgefordert, spring doch von der Zinne des Tempels herunter. Und dann hätten alle gerufen, boah, was für ein toller Held. Was er alles für geniale Dinge macht und alle denken toll über ihn. Auch nicht das, was andere Menschen über dich denken, macht deine Identität aus. Sondern was der Vater im Himmel über dich denkt. Jesus hat all diese Versuchungen, woraus wir Lebenskraft, woraus wir Lebensenergie ziehen wollen, häufig, hat er alle durchgestanden. Der Hebräerbrief sagt, er wurde versucht wie wir, aber er ist ohne Sünde geblieben. Und deswegen, weil seine Kraft uns wirksam ist, dürfen wir uns immer wieder auf seine Kraft berufen und uns ihm ausliefern. Es geht darum, dass du dir die Frage stellst, ob du ein Leben lebst, wie Paulus es im Römerbrief schreibt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern verwandelt euch durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das soll in deinem Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes bewirkt werden. Der zweite Punkt. Kauf die Zeit aus. Und hier ist nicht einfach, im Griechischen auch nicht das Wort einfach Zeit, die verfließt. Da würde der Grieche Chronos sagen, Chronograph, kann man ja manchmal auch so. Das ist einfach, damit ist die Zeit gemeint, die einfach dahin fließt. Hier hat Paulus ein anderes Wort benutzt, Kairos, ein Zeitpunkt, der wichtig ist, wo jetzt etwas geschehen muss. Diesen Zeitpunkt dürfen wir nicht verstreichen lassen. Diese Zeit sollen wir auskaufen, sagt Paulus. Und da schwingt die Frage mit, auch wofür bist du überhaupt hier in dieser Welt? Du bist nicht einfach da, um dein Leben zu verplempern und das hinterhin plätschern zu lassen. Sondern Gott hat dir einen Sinn und ein Ziel gegeben, er hat dir eine Aufgabe gegeben und das sollst du auskaufen. Und da heißt es ja hier, denn die Tage sind böse. Es sind böse Tage. Und Jesus wird am Ende dieser Tage, wenn er diese Welt zu seinem Ziel führen wird, dann wird er auf das schauen, wo eben das Böse den Menschen zerstört hat und wo wir in seinem Namen diesem Bösen entgegengetreten sind. In der großen Rede vom Weltgericht, die Jesus in Matthäus 25 nachzulesen gehalten hat, da geht es darum, da sind Leute hungrig. Da sind Leute durstig und da ist jemand ein Fremder gewesen, da ist einer nackt Da ist einer krank. Da ist einer im Gefängnis gelandet. Und Jesus fragt, all diese Folgen der Sünde, dass Menschen nicht genug zu essen haben, dass Menschen durstig geworden sind, dass Menschen im Gefängnis gelandet sind, dass es Vertriebene gibt. Was habt ihr in meinem Namen dagegen getan? Darauf wird es ankommen. Nicht, ob du alle Gebote immer perfekt eingehalten hast. Nicht, ob du alles immer richtig gemacht hast. Sondern hast du dich von Gott rufen lassen an den Ort, wo du bist, um dem Bösen entgegenzustehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das bedeutet, dass wir den Durstigen zu trinken geben, den Hungrigen was zu essen zu geben und dass wir die Fremden willkommen heißen, auch in unserem Land. Und ich glaube, da dürfen wir als Christen noch stärker auch die Kultur leben, die Fremden willkommen zu heißen in unserem Land. Es darf nicht sein, dass Menschen in unserem Land aus anderen Nationen Angst haben müssen, wenn sie über die Straße gehen. Und ich habe das schon mal gesagt, auch in unserer Gemeinde, ihr lieben Menschen, ihr lieben Schwestern und Brüder aus anderen Nationen, fühlt euch herzlich willkommen in unserer Gemeinde. Das sind die Folgen der Sünde. Und da sollen wir die Zeit ausnutzen. Und dann geht es halt los, dass Paulus sagt, ihr sollt voll sein, aber dann ist er die Frage mit und dann stellt er wieder die beiden Dinge gegenüber. Den Alkohol und den Heiligen Geist. Das Thema, sich mit Alkohol zu betrinken, das muss man, glaube ich, nicht groß erklären. Das war Paulus auch damals klar in einer Stadt Ephesus, wo es unfassbare Orgien gegeben hat, wo man unter allen Einfluss von Alkohol und allen möglichen Dingen diverseste Orgien gefeiert hat. Das muss er nicht groß erklären. Aber die Frage ist, wie wird man dann voll Geistes? Wie lebe ich denn jetzt beständig in der Kraft des Heiligen Geistes? Und dann benutzt Paulus 5 Wörter, die in einer Zeitform so geschrieben sind, dass man sie quasi in eine Reihenfolge stellen kann. Und deswegen habe ich das auch so gesagt, dass wir, machst du bitte nochmal die nächste Folie, dass man dann quasi diese Reihe aufbauen kann, dass er sagt, und zwar betrinkt euch nicht mit Wein, sondern mit worin Haltlosigkeit ist, sondern lasst euch abfüllen durch den Heiligen Geist. Und jetzt fängt er an zu erklären, wie geht das denn? Wie kann man denn mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Das ist einmal, dass man einander Psalmen zuspricht und geistliche Lieder und Hymnen. Dass man von Herzen musiziert und Lobpreist. Dass wir immer Gott danken. Und dann auch, dass wir einander uns unterordnen. Das gehört auch mit dazu, die Fülle des Geistes zu erleben. Und das ist halt das, wo in den normalen Luther-Übersetzungen zum Beispiel in der Regel ein Absatz gemacht wird. Aber das Wort, so wieder von der Konstruktion her, muss man das in diese Reihenfolge mit hineinnehmen. Und wenn man das mal als Doppelpunkt sieht, in der Furcht vor Christus, wenn ihr das mal nachher zu Hause nachschaut, dann geht es darum, wie sich Mann und Frau gegenseitig unterordnen sollen, in gegenseitiger Liebe. Da geht es um das Thema Eltern und Kinder. Und dann geht es um Sklaven und Sklavenhaltern oder Herren, wie sie da genannt werden. Und das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Erst einmal, dass ihr einander Psalmen zusprecht. Ihr Lieben, die Psalmen, damit könnten das alttestamentliche Psalmenbuch gemeint sein, aber es können auch andere Lieder gemeint sein. Das sind, zumindest wenn man in die Psalmen hineinschaut, sind Gebete in allen Lebenslagen, die immer gepasst haben. Wenn ihr ein Problem habt mit eurer eigenen Identität, dass du zum Beispiel in den Spiegel hineinschaust und sagst, irgendwie finde ich mich doof, dann könntest du zum Beispiel Psalm 139 dir an deinen Spiegel heften, wo drin steht, ich bin überzeugt davon, was Gott mich auf eine wunderbare Art und Weise gemacht hat. Das erkennt meine Seele wohl. Jesus selber hat am Kreuz Psalm 22 zitiert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ihr Lieben, wir sagen ja häufig, dass der Psalm 22, wenn er das da zitiert, dass er dann damit ausdrücken möchte, wie Gott verlassen er ist. Dass er Gottes Verlassenheit hier gerade durchlebt. Aber wenn ihr das mal zum Beispiel versteht als eine Proklamation des Sieges Gottes, wenn ihr den Psalm 22 mal anschaut, geht es am Ende quasi so, dass Gott doch am Ende der Sieger sein wird, wenn ihr Psalm 22 mal lest. Und wenn man das mal als Überschrift sieht, dann proklamiert Jesus hier am Kreuz schon, dass das nicht das Ende sein wird. Und dass wir geistlich auferbaut werden durch die Gebete, die David zum Beispiel gebetet hat. Dadurch werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dadurch wirkt der Heilige Geist in uns Glauben mit den Gebeten, die heilige Männer und Frauen vor uns gebetet haben. Das ist etwas, was uns aufbaut. Dann heißt es da, dass man Hymnen und geistliche Lieder singen soll und musizieren soll in den Herzen. Also mit den Hymnen, da sind feierliche Lobgesänge gemeint, die Gott und Christus erheben. Wenn wir das tun, schauen wir weg von unseren Umständen. Wir schauen auf Gott. Wir beten Gott an und Gott fängt an, in unserer Mitte zu wirken. Das ist das, was in der Apostelgeschichte 4 beschrieben wird. Die Gemeinde erlebt gerade Verfolgung. Und sie fangen an, Gott anzubeten. Sie fangen an, Gott zu loben und zu preisen. Und dann heißt es, und die Erde erbebte und sie wurden erneut mit dem Heiligen Geist erfüllt. Apostelgeschichte 4, könnt ihr nachlesen. Ihr kriegt dort ganz viele Hausaufgaben. Oder als Paulus im Gefängnis sitzt, den Rücken zerschlagen bekommen hat, seine Füße im Block liegen hat, fängt er an, Gott anzubeten, Gott zu loben und zu preisen und ihm zu musizieren. Ihr Lieben, ohne diese Perspektive macht das gar keinen Sinn. Der hat ihn gerade ein paar richtig auf die Schnauze bekommen. Da lobt und preist man normalerweise nicht. Aber er wusste, jetzt ist der Moment, wo ich mich auf meinen Vater im Himmel ausrichten muss, wo ich mich auf meinen Erlöser Jesus Christus ausrichten darf. Und mir fließt neue Kraft zu. Ich bekomme neuen Glauben und neue Zuversicht. Und dann zerspringen auch die Ketten. Das ist etwas, wo der Heilige Geist Raum bekommt, in Situationen hinein, wo wir nicht sorgenvoll nur noch den Kopf in den Sand stecken, sondern wo wir sagen, mit unserem Willen, dass wir sagen, Gott, jetzt fange ich an, dich trotzdem zu preisen. Jetzt fange ich an, dich trotzdem zu loben und dir Loblieder zu singen. Und dass wir das auch in der Gemeinde zusammen tun. Ihr Lieben, wenn wir hier Lobpreis haben, und ich danke Gott für diese ganzen Lobpreise, die wir haben in der Gemeinde, das ist nicht einfach nur ein Liederabträllern. Wir erheben Gott. Und Gott soll angebetet werden in unserer Mitte. Das ist genau das, was hier beschrieben wird. Damit der Heilige Geist Raum bekommt in dieser Gemeinde. Damit er Raum bekommt, damit du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Das ist der Sinn davon. Dass Gott anfangen kann, in uns zu wirken. Dass Gott sich bewegen darf. Der Heilige Geist Raum bekommt. Das ist das, was wir uns wünschen. Das kann man manchmal auch nicht mehr dann kontrollieren. Das ist auch völlig okay. Weil der Heilige Geist wirkt bei dem einen so und bei dem anderen ganz anders. Im Paralleltext im Kolosserbrief, da heißt es, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, indem ihr mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern singt, Gott dankbar in eurem Herzen. Also auch der Aspekt von Lehre und Ermahnung passiert im Lobpreis. Wenn wir Lieder singen, dann stell dir doch mal die Frage, sind das deine Lieder? Kannst du das wirklich von Herzen singen? Kannst du das mit hineinnehmen in deinen Alltag? Du bist erhoben, o Herr, der Höchste über allen Erden. Blessed be your name. Kannst du das mit in deinen Alltag hineinnehmen? Die Wahrheiten des Evangeliums. Oder merkst du manchmal so, da muss ich vielleicht doch nochmal genauer hinschauen. Es ist mehr als Lieder singen. Es ist Ermahnung. Es ist Trost. Es ist Zuspruch im Lobpreis. Darum geben sich unsere Lobpreiser ganz viel Mühe, diese Texte rüberzubringen in einer ansprechenden Art und Weise, dass wir auch musikalisch uns darauf einlassen können. Wenn hier jemand mit einer Leier stehen würde vorne, ich glaube, die geht irgendwie sieht so groß aus, irgendwie so ein Instrument, Leier, ich weiß nicht genau. Auf alle Fälle ein Instrument, wo ihr sagen würdet, dann würdet ihr alle rausrennen. Aber das Gute würdet ihr nicht mitnehmen können. Deswegen haben wir moderne Instrumente. Die Instrumente an sich sind nur Hilfsmittel, dass wir diese Dinge rüberbekommen, dass wir ermahnt und getröstet werden. Also es gibt eine enge Verbindung zwischen Ethik, also dem, wie wir leben, und auch dem Lobpreis. Und es ist ganz wichtig, dass Gott, dass der Heilige Geist die bestimmende Rolle im Lobpreis spielt und dann auch in unserem Leben, in unserem Alltag. Darauf kommt es an. Der nächste Punkt, wir sollen Gott immer da dankbar sein. Da geht es darum, dass wir in allen Situationen schauen auf das Gute, was Gott uns gibt. Es gibt Situationen, für die man nicht dankbar sein kann. Zum Beispiel, ich habe vorhin den Galaterbrief schon erwähnt, Paulus hat den Galaterbrief ohne Danksagung begonnen. Das ist der einzige Brief, wo er das tut. Alle anderen Briefe, egal ob es die Korinther sind, wo es wirklich heiß hergegangen ist, Paulus findet immer noch irgendwie einen Grund zum Danken. Aber bei den Galatern, da versagt ihm sogar das. Weil sie so vom Willen Gottes abgefallen sind. Also wir dürfen dankbar sein für das Gute, was Gott gibt. Und das dürfen wir in allen Situationen suchen und finden. Darauf kommt es an. Und Gott alles in allem zu danken, das ist etwas, was unser Herz erhebt, was unser Herz hochhebt zu Gott. Danken schützt vor Wanken, haben die Alten gesagt. Danken schützt vor Wanken. Ihr Lieben, wenn ihr mal Leute erlebt habt, die Kriege durchgestanden haben, die Menschen verloren haben und man sitzt vor diesen Menschen und sieht einen dankbaren alten Menschen für sich, dann denkt man, das ist ja unfassbar, was die durchgemacht haben. Aber sie haben ihr Herz bewahrt in Dankbarkeit vor Gott. Und Gott hat sie dann wieder herausgehoben und durchgetragen. Habe ich schon manches Mal erlebt, wo ich vor Bewunderung vor einem älteren Bruder, einer älteren Schwester gesessen habe und dachte, Wahnsinn, dass du dir diese Haltung bewahrt hast. Und dadurch die Fülle des Geistes zu erleben in solchen Begegnungen. Und dann heißt es, indem ihr einander euch unterordnet. Und dann diesen Doppelpunkt, was ich gerade schon gesagt habe, wo es um die Unterordnung zwischen Mann und Frau geht. Dass man sich dass das dann im Alltag normal wird. Die anderen Punkte waren alle in Richtung auf Gott. Die Fülle des Geistes zu erleben, indem wir Gott loben, Gott preisen, ihm danken und ihm singen und so weiter und so fort. Und das muss sich dann auch im Alltag ausleben. Indem wir uns einander unterordnen in der Ehe, aber auch ordnet euch einander unter, auch zum Beispiel in der Gemeinde. Auch da hat das einen Ort, glaube ich. Ordnet euch einander unter in der Familie. Ordnet euch einander unter in der Arbeit. Wenn ich das mal so sagen darf. Wenn Paulus hier die Sklaven anspricht und sagt, ordnet euch euren Herren unter und dient ihnen. Im Kolosserbrief sagt er, als wenn ihr nicht nur für die Herren arbeitet, sondern als wenn ihr für Christus arbeitet. Kannst du dir das vorstellen, dass dein Chef ein Bild ist für Jesus und dass du nicht nur für deinen Chef, sondern letzten Endes für Jesus arbeitest? Ich kann dir eins sagen, dass wir deine Motivation für die Arbeit verändern. Und das ist etwas, in dem der Heilige Geist anfangen kann zu fließen. Wie Paulus das hier ausdrückt, dadurch, indem ihr auch das tut, euch einander unterordnet, lebt ihr oder erlebt ihr immer mehr die Fülle des Heiligen Geistes. Man kann Geistesfülle nicht nur durch Gotteslob haben wollen, wenn man zugleich nicht die Ordnung Gottes für unser Zusammenleben befolgen will. Diesen Satz fand ich sehr treffend. Man kann nicht nur Gott loben und Gott preisen und meinen, damit ist alles getan, sondern das muss im Alltag relevant werden. Ihr Lieben, ich wünsche euch, dass ihr euch immer mehr darauf einlassen könnt, in die Fülle des Geistes hineinzukommen und da auch drin zu bleiben. Es ist einfach nicht eine Sache, von einmal mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, sondern ihr könnt in eurem Alltag immer mehr da hineinkommen, in die Fülle des Geistes. Und dazu möchte ich euch wirklich ermutigen, diese Schritte zu tun. Ein Gebetsleben zu leben, in dem ihr Gott lobt und anbetet, in dem ihr Gott anfangt zu danken, wo wir das hier auch gemeinsam tun im Gottesdienst. Dass wir Gott erheben und dass wir merken, der Geist fängt an zu fließen in unserem Herzen. Dass das immer mehr zunimmt. Und dass wir in diesen Ordnung Gottes leben können immer mehr. Und dass dadurch der Geist Gottes auch fließt. In den Ehen. Dass ihr euch in den Ehen einander unterordnet. In gegenseitiger Liebe. Weil dadurch spiegelt ihr etwas wieder vom Himmel. Ihr Kinder, dass ihr euch euren Eltern unterordnet. Dadurch spiegelt sich etwas wieder vom Himmel. Und dadurch, dass wir die besten Arbeitnehmer sind, die man sich vorstellen kann im Alltag, dadurch ehren wir Gott. Dein Ort, wo du arbeitest, ist ein Platz, an dem Reich Gottes gebaut wird. Amen.